Hallo zusammen, heute ist Jörn bei uns zu Gast und wir sprechen über Spatial Computing und Herausforderungen und Chancen, die das Ganze mit sich bringt. Und wer weiß, vielleicht schaut ja auch noch ein Überraschungsgast bei uns in die Runde vorbei.
Nachdem wir letztes Mal eine KI-Ausgabe ohne mich hatten, haben wir heute eine Metaverse-Ausgabe ohne Freddy. Unser Timing ist perfekt, aber dafür haben wir einen netten Gast dabei. Jörn, willst du dich vielleicht mal vorstellen?
Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Jörn Sientop, ich bin Studio Lead und Strategy Designer bei Day One. Ja, vielleicht so ein bisschen zum Werdegang, vielleicht ganz spannend, weil Technologie so ein bisschen mein Leben da prägt. Ich habe so Informatik-Master mal studiert und aber seitdem mich eigentlich dem User Experience Design verschrieben, hänge da nun schon so 10 Jahre mit rum und ein bisschen mehr. Bei unterschiedlichen Firmen und unterschiedlichen Unternehmen tätig gewesen, zuletzt jetzt im Gesundheitsbusiness, da haben Tobias und ich uns auch getroffen. Ne? Davor waren da schon Medienunternehmen, Telekommunikationsunternehmen, Einzelhandel und Mobilitätsunternehmen dabei, wo immer mal wieder natürlich gerade bei den Medienunternehmen auch schon vor, ich weiß gar nicht, wann dieser erste VR-Hype war. Das war aber ein Thema. Cardboards waren ein großes Ding. Und seitdem immer mal wieder mit VR beschäftigt. Und jetzt aber eigentlich durch Freddy, der heute ja nicht da ist, wieder ein bisschen tiefer da reingeguckt. Ja, auch zusammen mit Freddy in ein kleines Event gemacht. Und das war so ein bisschen der Auslöser, heute zu sprechen. Ne?
Ja, da wir beide jetzt so Apple-Nutzer sind, nennen wir heute den Titel nicht VR oder Metaverse, sondern Spatial Computing, würde ich sagen.
Ja, ist auf jeden Fall was dran, weil das so ein bisschen bei mir der Auslöser war, ne? Also das, wann war das denn? Das war ja so im Sommer, ne? Als Spatial Computing von Apple groß angekündigt wurde.
Ja.
Und da war dann so das Ding, dass ich mit Freddy mehr geredet habe, dem man ja fast in jedem zweiten Satz irgendwas mit VR erzählen kann.
Klingt nach ihm.
Klingt nach ihm, ne? Und da kamen wir irgendwie in den Austausch und ob das jetzt voll der Hype wird oder ob das uns irgendwie verbessert, wenn Spatial Computing, was es besser macht. Und ich finde, aus so einer User Experience-Sicht sind da schon ein paar ganz nette Sachen dabei, die ich mega spannend fand. Und auf der anderen Seite fehlte mir die Brille, die Hardware, ne, um da irgendwie tiefer reinzugucken. Und dann haben wir einfach mal gesagt, naja, wir haben bei Day One so ein Event, das nennt sich immer Play and Learn, da wir schließen uns ab und zu ein und gucken uns einfach mal neue Technologien an, nehmen uns einfach Zeit im Kalender und haben gesagt, gut, wenn das wieder ist, laden wir mal euch als FME dazu. Ich glaube, Tobias, du hast auch eine Runde mitgemacht. Bei Lisa weiß ich gar nicht genau, ob du dabei warst.
Nee, ich glaube, ich war noch nicht dabei.
Ja, das kann sein. Freddy auf jeden Fall so als Mitursachgeber, ne, hat dann auch durchmoderiert und wir haben einfach das mal als Anlass genommen, so ein bisschen die eigene VR-Maturity zu erhöhen und haben gemeinschaftlich rumgespielt und gelernt in dem Play and Learn.
Wie viel hast du denn damals mit den Cardboards gemacht? Das würde mich ja jetzt mal interessieren.
Damals, oh, das ist lange her.
Könnt schon ihr für eine mich noch einmal Menge. Ganz kurz, sorry, könnt ihr zu den Cardboards einmal ganz kurz was sagen? Ich hier als die ja bekanntermaßen nicht so ganz so technikaffine.
Willst du oder darf ich?
Du darfst gerne.
Ich fand das so witzig, weil damals kam halt Oculus an und alle bauten die riesen Headsets und so weiter. Und dann kam von Google so, oder aus der Google-Ecke zumindest so plötzlich, ja, das geht einfach auch mit Pappe und einem Smartphone. Und dann haben die wirklich dafür 5 Euro so ein Pappding gehabt. Ah. Das hast du zusammengefaltet, dein Telefon da reingesteckt und warst in der VR. Oh, ja. Wir kriegen noch einen überraschenden Besucher
ich
hier.
Ich erinnere mich. Da
beamt sich wer rein.
Gerade schon viel über Frederik geredet.
Hallo
ja,
Freddy.
Wir wollen gerade schon
Hi, Freddy.
Metaverse herziehen. Was und machst du denn hier?
Was macht ihr denn hier?
Podcast.
Sehr schön. Cool, dass das klappt.
Ja, jetzt habe ich euch voll, bin voll reingegrätscht.
Ich habe deine Stimme eben schon gehört, die war leicht verwirrt.
Ich habe nur die Nachricht gesehen. Wir waren gerade beim Cardboard.
Oha, das ist aber ja schon Jahrhunderte her in VR-Zeit.
In VR-Zeit sowieso, aber genau, wir waren dabei, das nochmal für Lisa kurz zu erklären. Und das war aber auch die Zeit, wo ich angefangen habe, ne, zu sagen, okay, ich habe zu der Zeit zu einer sehr mobil geprägten Agentur gearbeitet. Da war halt immer das Smartphone natürlich das Ding und dann kam das um die Ecke. Und dann gab es ein paar lustige Cases. Aber ein ganz großes Thema war damals die, jetzt muss ich lügen, ich bin nicht so der Fußballmensch, ich glaube, es war EM dann auch in Deutschland, ist ja schon fast 10 Jahre wieder her, ne? Und zu der Zeit haben wir dann in die ZDF-Mediathek ein VR-Stadion eingebaut. Und das waren so Cases, die haben es wirklich ins Leben geschafft. Ne? Das konnte man dann auf dem iPad-App eher spielen. Da war dann VR nicht das Riesenthema. Am Ende wirklich für die Massentauglichkeit. Aber diese Smartphone-Thematik fand ich immer spannend, weil sie halt die Hardware-Hürde krass reduziert hat. Ne? Jeder hat ein Smartphone schon zu der Zeit. Und es war halt einfach so, ja, man kann halt loslegen in VR, ohne sich erstmal Hardware zu kaufen. Man muss irgendwie einen Pappkarton falten. Ne? Das war dann so der Aufwand.
Aber Das war ein krasser Moment. Also ich bin ja mal so einer, der ganz schnell auch auf so neue Technikthemen sich festbeißt und die total spannend finden, wenn andere sagen, was für ein Schwachsinn. Und ich habe damals tatsächlich das bestellt, das war noch $25 damals, also mit Versand und einem drum und dran Stück Pappe. Es hat mich auch mehrere Tage gekostet zu denken, so, bestellst du das jetzt? Das ist ja wirklich nur Pappe so. Und dann habe ich das bestellt, zu Hause zusammengefaltet und dann gab es da so ein Horrorspiel. Da saß man auf so einem Stuhl und hat sich immer so umgedreht und so weiter. Und der Raum hat sich mal verändert. Man hat so eine kleine Taschenlampe gehabt. Also muss dazu wissen, das Cardboard hatte an der Seite sogar einen kleinen Knopf gehabt über so einen Magneten. Das heißt, du konntest so einen Knopf drücken. Richtig witzig. Und ich saß da aber, ich weiß noch, bei meiner damals noch Freundin im Zimmer dieses Ding zusammengebastelt und ich saß da und dachte so, das ist die Zukunft. Also ich war von dieser, und ihr lacht heute, ne? Das sah ja richtig mies aus, sage ich mal. Ne? Das ist also mein damaliges Pixel-Telefon dann in diesem Pappgehäuse, nicht mal ganz sauber drin. Das hier. Aber ich saß da und dachte, wow, ich fühle die Immersion. Und daraufhin habe ich ja tatsächlich dann auch viel, damals war ja noch Gründer sozusagen, viel investiert in das Thema VR. Freddy weiß das ja auch. War ja mit Teil des Teams. Und aber da war es für mich geschehen so, ne? Und am Anfang war es ja auch so, dass man hat Leuten das mit dem Cardboard gezeigt. Das war ja so als Werbegeschenk der Hammer so. Und das war mal was völlig Neues. Man verschenkt so ein Stück Pappe und kann dann irgendwie das Unternehmen erleben. Das war bei mir auch der Einstieg, die Einstiegsdroge.
Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was ihr meint mit mit diesem Pappkarton oder mit dieser Box vor den Augen. Doch, damit kann ich was anfangen. Habe ich aber schon damals ein bisschen skeptischer beäugt.
Es gibt auch tatsächlich ganz viele in der VR-Branche, die das ganz skeptisch sehen. Das Thema auch generell dieses Dreidorf, ne? Also dass man sich nicht räumlich bewegen kann. Es gab ja dann auch die Weiterentwicklung des Cardboards. Es gab ja dann das von Samsung das Gerät und später noch die Oculus Go. Und es gab sogar in diesem Jahr noch eine neue Veröffentlichung von einem Dreidorf-Gerät von Pico. Und ich bin auch lange Zeit und eigentlich auch immer noch Fan von Dreidorf, weil es halt sehr, sehr einfach ist, ne? Ich muss halt keinen Raum einrichten, ich brauche keine Controller, ich kann das alles nur mit der Kopfbewegung machen. Und das ist viel, viel einfacher vom Onboarding her, als wenn ich hier gleich mit zwei Controllern und einer echten Welt irgendwie mich beschäftigen muss.
Ich glaube, da machst du jetzt auch den Punkt auf und da kommen wir zu einem der Punkte, Jörn, glaube ich, zum Thema Einfachheit. Also ich glaube, da bin ich, glaube ich, ganz bei dir. Wir hatten ja vorher schon mal kurz gesprochen, bei dieses Niedrigschwellige braucht es einfach. Und da gebe ich, also damals die Oculus Go war halt auch perfekt, auch wenn man Freunde da hatte. Man hat die einfach den Leuten aufgesetzt, die haben den Film geguckt und gut war. Heute mit irgendwie Raum einrichten und lalala, das muss halt weg. Und ich weiß nicht, wie es euch mit der Quest 3 geht, die das schon so ein bisschen kann, sage ich mal, aber. So völlig, also ich bin immer noch dabei, wenn ich neuen Leuten das Ding aufziehe, dass ich trotzdem dann wieder die Brille abnehmen muss, irgendwas einstelle und denen die dann wieder aufsetze. Also wir sind da noch nicht angekommen, würde ich sagen.
Nee, überhaupt nicht. Genau. Ich glaube, das ist so, ne, ich hatte gerade berichtet, Frederik, dass wir uns ja zum Play and Learn mit FMI Day One zusammengefunden haben und so ein bisschen ausprobiert haben. Und das, finde ich, hat sich da halt auch herausgestellt. Das eine ist die Faszination, wie weit die Technik doch gekommen ist. Ne? Also es funktioniert einfach viel sicherer, gerade im Verhältnis zu so einem Cardboard. Aber wie du ja auch gesagt hast, die ersten Geräte kabelgebunden waren damals halt da. Man musste den massivsten Rechner haben, um irgendwie da Leistung auf die Brille zu bekommen. Das hat sich ja heute alles stark vereinfacht, das ist super. Aber auf der anderen Seite ist es immer noch eine Riesenhürde. Und das haben wir halt auch so festgestellt. Ne? Wir sind zwar Designagentur, alles junge Menschen, die irgendwie digital affin sind, aber die wenigsten haben eine Brille privat zu Hause. Und war für die meisten war es halt echt eine erste Erlebnis, mal in diese VR-Welt reinzugehen. Und im Gegensatz zu ganz viel anderer Technologie auf dem Markt kam, ne, damals iPad oder sowas halt nicht hinlegen und loslegen oder so, sondern es war halt echt so Vorfeld sich das angucken. Die Leute mussten die Brille aufsetzen, mal ausprobieren. Es fängt damit ja an, dass ich diese Hardware, diese Brille selber erstmal irgendwie versuche, auf meinem Kopf sicher aufzubekommen. Mit Brille eine größere Ra Herausforderung als ohne. Und das ist für mich, glaube ich, immer noch so ein großes Problem, wenn wir auf ja, Massenmarkt sowieso gucken, ne? Aber halt auch in den Spezialanwender, Bereich, was ja irgendwie Unternehmen dann schnell mal haben können, ist es halt erstmal eine Hürde. Ich setze mir was ins Gesicht und ich komme damit schon nicht klar. Es ist nicht so einfach wie eine Brille, die ich mir mal kurz aufsetze und dann loslege, sondern ich muss das erstmal einrichten und dann bin ich abgeschottet. Wäre der zweite Punkt, ne, vom Umgebung. Ne. Hier im VR sehen wir uns alles, finde ich mega schön, ne, weil man sich nahe kommen kann, ne, und halt auch Distanz wahren. Aber in der echten Welt habe ich jetzt gar keinen Bezug mehr. Ne. Ich habe ja fast mein Glas schon wieder umgeschmissen,
Aber wir
nebenbei,
können
was dann auf
einschlagen.
dem Tisch liegt. Aber wir können einschlagen, genau. Guck mal, das ist cool. Und das ist eine Riesenbereicherung in VR, finde ich, ne? Dass du diese Nähe anders erlebst als bei MS Teams, wo irgendwie so 100 kleine Bildchen vor dir sind, die möglichst viel künstlichen Hintergrund haben. Und das haben wir auch festgestellt im Spielen. Du warst ja auch dabei, ne? Aber auch da fand ich mega faszinierend zu sehen, dass die Leute diese Nähe mochten, ne? Und auch diese Spielerei, ne? Dieses Einschlagen, was kein Miroboard, kein Mural, keine virtuellen Whiteboards der Welt heutzutage erlauben oder dazu anregen, ne? War da ganz schnell Thema. Da wurden Pokale groß und klein gezogen und die Kaffeebecher durch die Gegend getragen. Ja. Und ich finde, das ist eine andere Art des Miteinanders, als du halt vor einem flachen Screen heutzutage hast.
Ja, und jedes hat seine Berechtigung, ne?
Ja. Genau, ich glaube, das ist halt das Wichtige, das wird nicht, ist für mich gerade nicht so der heilige Gral. Ich finde es total spannend, VR mehr als echtes Tool mehr zu begreifen und zu sehen. Trotz dieser Hürde, ne, zu sagen, ich brauche Hardware, die ist halt nicht da. Ne? Also mit einem Browser kann ich heutzutage ja eigentlich alles machen auf jedem Device. Auch in VR kann ich Browser öffnen. Und da sind wir irgendwie dran gewohnt, in so eine 2D-Umgebung zu gehen. Aber ich finde halt, einen riesen Mehrwert ist einfach das kollaborative Miteinander in VR, weil ich halt sehe, ne, ich sehe gerade, wie ihr alle immer mal wieder nickt oder so, ne, so ein bisschen Gestik, Mimik, wie Tobias und ich ja vorhin so ein bisschen gemacht haben. Ne? Man kann sich auch viel zu nahe kommen in VR, wenn dann nicht der Pass-Through-Modus einsetzt, ne? So Geschichten. Aber das ist halt total cool. Und wo ich halt auch finde, alles, was irgendwie Kreativität anregen soll oder einen Team-Effekt haben sollte, wäre es mega cool, das mehr in VR machen zu können. Da sind wir wieder bei meinem anderen Punkt. Wer hat denn leider heutzutage schon die Hardware, ne? Und so ein, da hilft das Cardboard dann halt irgendwie nicht, weil ich brauche meine Hände irgendwie, um was zu tun.
Wo du gerade zum Thema Kreativität so einen Nebensatz gesagt hast, wenn du sagst, dass ihr ja viel kreativ arbeitet und viel im Designbereich unternehmt, wie habt ihr denn zum Beispiel in diesem, wie Learn and Play heißt es? Oder wie?
Play and Learn haben wir es genannt, aber nur weil wir noch andere Formate haben, die sollen gleich klingen.
Genau darin oder auch tatsächlich in der Anwendung, wie ermöglicht euch oder an welchen Stellen ermöglicht euch VR denn kreativ zu arbeiten? Was gibt es da für Gimmicks, die in Teams oder in Online-Whiteboard vielleicht dann nicht direkt dabei haben?
Ja, wie ich gerade schon angedeutet habe, also wir haben das jetzt nicht täglich im Einsatz, weil uns einfach auch die Hardware fehlt, ne? Also wir haben jetzt ein paar ausgeliehen und bei uns war so ein bisschen der Push durch den Apple Spatial Moment, ne? Wo man einfach sagt, ja, was kommt da für eine Hardware nächstes Jahr? Warum ist die so massiv teuer? Kann die irgendwas Cooleres? Genau, wo haben wir aber gesehen, wo man es eigentlich mehr einsetzen müsste, ist genau in solchen Social Gatherings und das würde ich, glaube ich, auch heutzutage mitnehmen. Ne? Also wenn man die Chance hat, einen Stand-up in VR zu machen oder eine Retro, ne, wo es noch persönlicher wird, wo ich dann hier ans Whiteboard gehen könnte und sagen kann, ich gehe jetzt hier wirklich im Raum rum. Das war auch so ein bisschen das Erlebnis in dem Event, fand ich. Da hatten wir ja auch so einen kleinen Raum gebastelt mit ein bisschen Workshop-Szenarien, ein bisschen Anlernen an die Technik, ein bisschen Aufschreiben, ein bisschen Mitdenken, ein bisschen Brainstorming, ein bisschen Vortrag. Und das war eigentlich so, durch die Bank weg fanden die Leute das miteinander eigentlich ganz cool. Und auch ich, der da relativ viel organisatorisch drum rumlief in der echten Welt, war es halt dann schon so, was man gesehen hat, war, dass die Leute einfach dieses vorm Whiteboard stehen, miteinander sprechen, war eine andere Dynamik. Und ich finde, eine menschlichere Dynamik vielleicht auch, als man das in MS Teams hat, wo jeder sich mutet und so ein bisschen mit der Meeting Policy immer mal wieder die Gespräche unterbrochen werden, ne, und man nicht ins Miteinander kommt.
Und gerade beim Thema Retrospektive, sorry Freddy, dass ich da nochmal kurz drauf zurückkomme, da ist ja auch eine gewisse Nähe, weil es da möglicherweise um sensible Themen auch in der Zusammenarbeit geht, ist natürlich da total förderlich. Wenn man es in live machen könnte, dann wäre das sicherlich irgendwie das Mittel der Wahl. Aber wenn man jetzt über cross-funktionale Teams spricht, die ganz verstreut irgendwo in ganz Deutschland oder sogar noch weiter verteilt sitzen, ne, dann schafft das natürlich einen ganz anderen sensiblen Raum. So ein bisschen, ne, Las Vegas-Regel, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas, was in der Retrospektive passiert, bleibt im Raum und wenn der Raum dann ein virtueller ist, dann ist es immer noch mal näher als Teams.
Ja. Ja, und das ist, das finde ich, ist ein Punkt. Du kannst vor allem sogar im VR-Raum mehrere Räume eröffnen, ne? So wie du es halt in echt auch machen kannst. Oder du stellst dich eben an eine Seite. Das können wir jetzt hier in der App jetzt explizit nicht, ne? Da sitzen wir halt fest an einem Tisch. Aber in anderen Apps kannst du dann einfach dich im Raum bewegen oder du machst so kleine Audiozonen auf. wo du dann also für dich bist. Ne? Da sind dann vielleicht nur zwei Leute, die miteinander sprechen. Also du hast diesen räumlichen Sound, und diesen Effekt beschreibe ich immer gerne mit dieser MS Teams oder Videokonferenz-Geschichte. So, wenn man zu zweit ist, dann spricht man irgendwie miteinander, dann kommt noch wer Drittes dazu, aber spätestens wenn der Vierte da ist, dann ist einfach Stille, bis irgendwie der Moderator vom Termin da ist, ja, und es irgendwie losgeht, so offiziell. Und das passiert in VR nicht, weil du dann einfach Grüppchen bildest und miteinander ins Gespräch kommst. Du hast auch irgendwas zu tun, ne? Also je nachdem, wie der Raum gestaltet ist, kannst du irgendwie, wie du schon gerade beschrieben hast, eine Kaffeetasse in die Hand nehmen oder hängst schon mal ein Smiley in die Luft oder so, machst so einen kleinen Icebreaker irgendwie dann an den Anfang und so. Und du kannst auch die Räume so gestalten, dass du Kontext dazu gibst, ne? Bei einer Retro hast du irgendwie ein Retro-Board und dann trifft man sich vielleicht zusammen in einem Plenum, das ist eine Art Hörsaal oder so, wo man dann nochmal gemeinsam über Sachen in einer großen Gruppe irgendwie auch miteinander spricht, und dann entsteht halt ganz viel.
Ja, und das finde ich auch, das merkt man jetzt auch hier bei dem Audio, dass man halt schon merkt, aus welcher Richtung kommt der Tone, da kann man wirklich dann ein bisschen menschlicher agieren. Auf der anderen Seite, so abgeschlossen, dieser Safe Space, Lisa, hattest du ja gerade gesagt, in VR ist, finde ich, hat man heutzutage immer noch ganz schnell die Herausforderung, dass man sich ja wirklich in der virtuellen Umgebung bewegt. Ne? Mit dem Path-Through und so, ich war heute ganz begeistert, mal diese ganzen Office-Environments auszuprobieren, die jetzt irgendwie mit Meta funktionieren, das fand ich richtig nice. Aber alles eher so ein Pass-Through-Modus, dass ich halt nicht die Kaffeekanne umwerfe. Aber was ich für so Meetings viel spannender finde oder als Herausforderung in der aktuellen Welt und wo ja Apple auch viel verspricht, mal gucken, ob sie es hinkriegen, ist einfach diese Immersion zwischen echter Welt und virtueller Welt, dass es einfach nahtlos funktioniert. Und zwar nicht nur, dass ich nach draußen gucken kann, was die Headsets heutzutage dann mit Pass-Through irgendwie hinkriegen, sondern dass die von draußen auch irgendwie reingucken können, dass die mitkriegen, was macht der da gerade? Ist der in einer sensiblen Situation? Kann ich mit dem interagieren? Kann ich den mal angucken und sagen, Achtung, du läufst jetzt hier gerade über den Mülleimer oder so, ne? Dass diese Kommunikation fehlt. Obwohl mich das mega flasht, wie ich halt mit der Brille selber durch die Wohnung laufen kann, weil dann ja gleich irgendwie alles Pass-Through angeht, können die anderen ja gar nicht auf mich reagieren. Und Apple hat ja mit diesen Taucherbrillen-Optik da so ein bisschen eine Richtung aufgemacht, die sich aus meiner Sicht, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das funktioniert alles perfekt, ne, in der perfekten Welt, dann ist das ja wie eine Taucherbrille aufsetzen. Ne? Also da können Leute mit mir reden, das sieht vielleicht ein bisschen affig aus, wenn man es ungewohnt betrachtet. Aber ich kann nach draußen gucken, die können nach drinnen gucken. Ja. Jetzt, die Technologie sind ja zwei Displays heutzutage. Ne? Das heißt, auch das wirkt wie eine Brücke in eine zukünftige Welt, wo das vielleicht nur ein Glas-Display ist, was beidseitig funktioniert, ne? Wo ich durchgucken kann. Wenn sowas erschwinglich wird und auf den Kopf kommt, und Hardware wird ja immer erschwinglicher und günstiger, ne? dann ist das eine Richtung, wo ich sage, ja, die Richtung passt. Und vielleicht ist irgendwann da wirklich nur noch so klein wie eine echte Brille. Haben wir noch ein bisschen Weg zu gehen, aber das sind so für mich so neben der Bedienbarkeit dieser großen Hardware auf meinem Kopf, ist das zweite einfach dieses Abgeschottetsein, was ich als große Herausforderung gerade bei VR empfinde. Ne? Jetzt gerade bin ich zu Hause an meinem Schreibtisch, da habe ich einen abgeschlossenen Raum, da passiert um mich nichts. Ne? Und wenn ich aber bei uns im Studio wäre, ist das halt ein offener Space zu 90%. Da kann man sich halt, wenn da alle in VR-Brillen sitzen und irgendwas machen und nicht mitkriegen, was rechts, links von einem ist, dann fände ich das schon weird. Ne? Und das kann ich mir heute halt noch nicht ganz vorstellen. Nichtsdestotrotz finde ich es vollkommen faszinierend und bin riesig gespannt, was da passieren wird. Und mit den Updates bei Meta ist da ja auch ein großer Schritt jetzt schon allein jetzt dieses Jahr schon passiert. Ne?
Das heißt, das war auch ein Aspekt, den ich sehr lange unterschätzt habe, war dieses Isolieren. Ne? Also ich war ja sozusagen da als mit meiner Gründerbrille, und man will das jetzt verkaufen, und ich finde es technisch auch cool. Wie gesagt, ich war schon von der Pappbrille überzeugt, weil ich da irgendwie Early Adopter war und die meisten Leute haben das eher so komisch behandelt. Und dann kam irgendwann diese Ernüchterung, wo du festgestellt hast, so, die Leute setzen sich das nur kurz auf oder weil das für sie komisch ist und dass die anderen Leute ihn sehen, aber umgekehrt nicht so. Und am Anfang habe ich irgendwie gedacht, so, als dieses See-Through mit Brille, dachte ich, das ist eine Krücke. Ich hatte die HoloLens ja auch auf und dachte so, that's the way to go. Und jetzt fangen die plötzlich an, weil es technisch nicht anders geht, ist einfach so ein See-Through zu etablieren, aber eher als schlechter Gag. Jetzt wäre es mal für mich interessant, wie nehmt ihr das wahr, jetzt diesen See-Through, der jetzt bei der Quest 3 jetzt schon ganz okay aussieht, also überraschend gut aussieht, aber ich will meine Wertung gar nicht vorwegnehmen. Wie nehmt ihr den jetzt weg?
Schon passiert.
Wie nehmt ihr das wahr und was macht das mit den Leuten? Also ihr setzt das ja vielleicht auch mal dem einen oder anderen Muggel, sag ich mal, auf. Was macht das mit denen? Ist das ein Gamechanger oder seht ihr das als Spielkram an?
Wir haben die Quest 2, deswegen weiß ich nicht, wie die Quest 3 ist. Bei mir war es ein Gamechanger, als ich die jetzt das erste Mal aufgesetzt hatte, und das ist jetzt ja auch noch nicht lang her, im Sommer, und dann halt wirklich festgestellt habe, ey, ich kann mit dem Ding auf dem Nase durch die Wohnung laufen, weil du halt diesen Sicherheitsmodus hast, ne, der sofort dann in den 3 so Through, wie heißt das?
See-through,
Pass-through ändert.
Okay. Entschuldigung.
Und ich hatte auch das Gefühl, das ist jetzt nicht direkt validiert, ne, aber mit den Kollegen, mit denen wir das durchgeführt haben, war das halt auch so ein Faktor, dass alle Kollegen und Kolleginnen irgendwie das ganz, ganz hilfreich fanden. Also sich, wenn das Ding mal eingerichtet war, auf dem Kopf war, ziemlich safe damit bedient, bewegt haben. Ne? Also das war nicht die Herausforderung an der Stelle. Und da würde ich halt sagen, hilft das schon, auch wenn es jetzt nicht das glasklare Blick nach draußen ist. So also, meine Erlebnisse, ja.
Für mich war das halt damals, also das ist jetzt ja nun schon lange her, aber wo sie dann eingeführt haben, dass du zweimal auf die Seite tippst und dann kannst du da durchgucken. Das war für mich halt total krass. Und das gab es ja am Anfang auch noch nicht. Da wurde, wenn man aus dem Tracking-Bereich rausgegangen ist, wurde es einfach schwarz. Und irgendwann haben sie das dann geändert, dass du dann, so wie du das gerade schon beschrieben hast kurz, ne, dass man dann die echte Welt sieht, dass man halt wirklich, man kann halt, und das haben sie mit der Quest 3 halt nochmal cooler gemacht, weil da erstmal eigentlich die Standardeinstellung ist, dass du die echte Welt siehst. Und wenn du sie dann aber die virtuelle einblendest, dann ist es halt wirklich so, und du gehst in die virtuelle Welt rein und du gehst halt wieder raus. So fühlt sich das irgendwie an, dass du dann wieder auch wieder die echte Welt betrittst. Das halt also wie so ein Portal irgendwie funktioniert. Und das ist schon, ich würde es jetzt nicht als Game Changer, also für mich hat das jetzt nicht so einen krassen Wow-Effekt gehabt wie, also zurück, weil du ja auf die Quest 3 bezogen, das war jetzt für mich gar nicht so krass, aber es ist schon ein gutes Upgrade auf jeden Fall, die echte Welt in Farben zu sehen.
Also ich glaube gerade, ich habe es jetzt schon vorhin einmal gesagt, ich bin ja nicht die Heavy-Userin, aber gerade dieser Sicherheitsaspekt und dieses, ich kann nicht mehr irgendwo gegenrennen, das ist vielleicht noch ein bisschen stärker im Privaten, wenn man vielleicht auch eher spielerisch in der VR unterwegs ist und irgendwie, weiß ich nicht, was für Spielchen spielt, wo man vielleicht auch mit den Händen, mit den Beinen vielleicht sogar irgendwie ein bisschen wilder unterwegs ist, dass man da nicht mehr das Gefühl hat, oh Gott, gleich schlage ich meine Vase kurz und klein, die hier irgendwie nebenan steht. Das ist, glaube ich, schon hilfreich, dass es das gibt. Und wenn das immer weiter und weiter voranschreitet und dann wirklich dieses Verschwimmen der Welten eigentlich möglich ist, dann halte ich das für ein absolutes Argument dafür, dass mehr Leute auch die Angst vielleicht sogar verlieren vor der Technologie.
Ich persönlich würde es gar nicht nur einschränken auf diese privaten Spiele. Das ist natürlich so der Case, den man schnell sieht, weil man dann irgendwie manchmal kickt die Vase um. Aber was ich auch beim allein schon bei MS Teams Calls festgestellt habe, nach so einer langen Corona-Hybrid-Zeit, ne, dass man dann doch, ich habe jetzt nicht das abgeschlossene Büro, das heißt, hier läuft ab und zu jemand in den Raum rein. Und allein dieses, man ist gar nicht aus dem Arbeitskontext raus, aber ich kriege im peripheren Sichtfeld oder sogar nur mit einmal nach rechts drehen, einfach mit, was passiert da, ne? Wer ist da oder wer nicht, ne? Und das fehlt natürlich heute mit Pass-Through irgendwie auch, weil so, ne, Kopfdrehen verändert es nicht. Aber in meiner Wahrnehmung sind es dann doch mehr Use Cases, wo ich mich als Mensch kurz sicher fühlen möchte, dass jetzt hier mich nicht irgendwer umrennt, ne, die dann auch im Business-Kontext irgendwie relevant sind und wo ich das super spannend finde. Auch da, Apple reagiert ja, glaube ich, auch nur auf Nähe, wenn man die Videos glaubt. Ne? Dann, wenn die nah genug kommen, dann werden die mehr eingeblendet. Aber es ist ein Schritt mehr in die richtige Richtung aus meiner Sicht, diese Verschmelzung von virtueller Welt und realer Welt zu verbinden.
Also Meta hat auch sowas, ne? Da werden da irgendwie dann so Objekte angezeigt, wenn du in die Nähe davon kommst oder jemand läuft da durch. Aber es wird halt nicht quasi dann automatisch der Pass-Through aktiviert, sondern es wird so als so irgendwie buntes Gebilde gezeigt. Ich schalte das immer aus, weil ich das so ein bisschen komisch finde, wenn dann irgendwie, also bei mir ist es zum Beispiel der Hund. Wenn mein Hund irgendwie um mich rumläuft, das will ich halt auch gerne sehen, ne, sowas. Oder wo es für mich noch ein Stück weitergeht und wo ich eigentlich mir wieder einen großen Aha-Effekt von denke, dass der eintreten kann, ist, wenn wir wirklich wenn ich sitze an meinem virtuellen Schreibtisch im Homeoffice, ja, und du in deinem, aber wir arbeiten gerade gemeinsam an der Sache und ich sehe halt deinen Avatar bei mir zu Hause. So, ne, und der erste Schritt dafür ist da, also das ist möglich, ich kann mich halt wir können uns einfach nur mit unseren Avataren treffen, indem wir nämlich beide dann einfach unseren Pass-Through anschalten, aber das hat jetzt im Moment noch keinen Mehrwert.
Ja.
Ne? Also es müsste halt so sein, dass jetzt da dann ein Whiteboard steht, an dem wir gemeinsam arbeiten und wir sehen aber beide unsere echte Welt und gegenseitig noch unsere digitalen Avatare. Das ist dann schon ein richtig cooles gemeinsames Arbeiten. Und das teasert so Apple ja auch ein bisschen an, ne? dass
sie voll. Wollen. Und ich finde aber auch die ganze Software, die man jetzt so sieht, auch hier mit der Work Environment, wo man dann ja irgendwie auch malen und so schreiben kann auf seinem Tisch, ne, wo man einfach sagen kann, ich kann wieder einen Stift nehmen, kann normal arbeiten. Mhm. So aus der alten, früher hieß sowas wie User Experience ja mal Mensch-Maschine-Interaktion, ne? Und heutzutage kommt man da ja auch immer gerne mal wieder drauf zurück, um zu sagen, eigentlich will man die gestalten zwischen einer Technologie und einem Menschen. Und da gibt es eine ganze Menge Dinge, die kann VR ganz cool. Ne? Also ich habe bei mir jetzt hier auch diese ganzen Controller aus. Ich glaube, ihr auch alle, ne? Weil das ist halt auch wieder, ich muss irgendwas in die Hand nehmen, was ich irgendwie ganz weird finde, jetzt auch nicht finden würde hier im 3D-Raum. Und einfach meine Hände zu nutzen, war ja so ein Durchbruch für Touchscreens auch, zu sagen, ich brauche das nicht. Und das wieder mehr in das Arbeiten reinzubekommen, so wie du beschreibst, Frederik, ne? Zu sagen, man macht sein Whiteboard, man scribbelt gemeinsam, man geht dann irgendwie an ein digitales Display, in dem man dann das konkreter fasst. Das, glaube ich, ist ein Potenzial, was mega cool ist, wo ich mir auch vorstellen könnte, ne, jetzt, wenn die Brille nicht so schwer wäre, mich nicht so, ne, so auf dem Kopf, einfach eine lange Zeit damit zu arbeiten, dann ist das doch ganz cool. Wir haben leider, ne, also ich komme da anscheinend ganz gut mit klar, aber wir hatten halt auch in unserer großen Audience Leute, die in Schlechtwill allein durch Sitzen und Brille aufhaben. Und das sind so Themen, da muss man, glaube ich, einfach, vielleicht hilft es, wenn das zusammenwächst, ne, aber das sind heutzutage noch Herausforderungen, die wir da haben. Und was ich jetzt auch gemerkt habe, wenn ich mehr mit digitalen Screens im VR versuche zu arbeiten, dass ich ziemlich schnell ermüde, weil die Display-Auflösung, ne, ich bin gewohnt, ich glaube, ganz viele, die im Office sitzen, haben 4K-Monitore auf 70 cm Abstand oder so. Das ist halt in VR noch nicht annähernd in der Klarheit des Displays unterwegs und ermüdet dann unsere Augen, glaube ich, recht schnell.
Ja, dazu kommt nur, dass das Display ja dann zigmal größer ist, zumindest in meiner Einstellung. Und dann hast du diesen Kino-Leinwand-Erste-Reihe-Effekt, dass du halt rechts, links gucken musst. Ja. Und das führt bei mir dazu, dass ich die Übersicht verliere. Also momentan kann ich halt in der echten Welt meine drei Monitore so im peripheren Blickfeld, also ich habe alles so irgendwie im Blick, wenn ich dann in der VR total viel meinen Kopf bewegen muss, um alle Bildschirme zu erfassen. Und dann kommt diese Ermüdungserscheinung noch hinzu, aber dazu gleichzeitig dieses Gefühl, dass man noch nicht so ganz alles sehen kann. Das ist schon cool, aber halt zum wirklich arbeiten und konzentriert arbeiten fehlt irgendwie wieder was.
Ja. Aber da ist die Quest 3 natürlich nochmal, was die Auflösung angeht, deutlich besser. Ja. Also Textlesbarkeit ist da schon wieder echt ein Riesenplus. Fall. Und da bin ich aber auch, wie du jetzt schon mehrfach gesagt hast, mega gespannt, wie Apple damit da wirklich performt. So.
Ja, und ich glaube, es ist mehr. Ja, so 3, 4. Aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es das, was du gerade sagst, Tobias, mit dem peripheren Sichtfeld, ne? Irgendwo der alte Medieninformatiker in mir. Da gibt es ja andere Dinge in unserem Auge als einfach nur so Licht, das reinleuchtet. Ne? Das genauso peripheres Sichtfeld ermöglicht, in Sakkaden gucken, du suchst eigentlich ja nur in der Mitte so einen Punkt farbig. Ne? Und ich bin mir unsicher, das hört jetzt aber auch mein Wissen komplett auf, ob man das überhaupt mit so einem digitalen Display heutzutage schon herstellen kann. Ne? Oder ob du halt immer eine Vollbeschallung mit Lampen um dich drumherum hast. Und das halt was anderes ist als drei Lampen vor dir, ne? Bildschirme so, drei Stück. Und du kannst sie halt rechts und links, kann dein Auge, dein Gehirn da anders mit umgehen. Das fände ich mal spannend, ob sich das verändert durch Apple, durch bessere Technologie, ne? Oder ob man dann noch mehr irgendwie anders Displays denken müsste als Ingenieur. Halt einfach mein Wissen auf. Finde ich aber mega, mega spannend, das zu verfolgen, weil ich glaube, ne, wenn die Qualität besser wird, jetzt kommt dann wird es auch ganz schön. Kleine Anekdote aus diesem Play and Learn war, Innovationscompany haben viele Leute, die sehr designaffin unterwegs sind und da war so die erste Sache, war halt auch ja diese Umgebung, die wir hier so in VR sehen, die ist schon so 90er, ne? Also so die Qualität war ein bisschen anders erwartet, gerade auch, wenn man dann halt Spiele auf heutigem Level kennt, die halt sehr fotorealistisch daherkommen und in VR sind wir auf einmal in so Avatar-Modus wieder unterwegs und es wirkt alles bewusst schlecht, ne? Also so bewusst kantig, was sicherlich, ne, wir hatten glaube ich mal drüber geredet, Frederina, beim Minigolf spielen, was sehr cool war, ne? Fand ich total cool, ganz anderes, ne? Das zelebriert eigentlich noch mehr die Social Gathering, was VR ermöglicht, total nice, jeder war bei sich, ich glaube wir hatten drei Orte oder so zusammengeschaltet, ne? Ich weiß gar nicht, mit Susanne zusammen,
genau.
Richtig cool, ne? Also es hat gleich so eine menschliche Nähe gebracht, man hat was zu tun gehabt, das war nice. Auf der anderen Seite ist es halt echt so ein bisschen Wii-Grafik, ne? Und das ist dann natürlich so ein bisschen, dass man denkt, ja, irgendwie müsste es doch besser gehen. Das war noch so ein kleiner Hiccup.
Also einerseits ja, ne? Aber trotzdem, wenn ich gleich meine Brille abnehme und wieder in meinem Arbeitszimmer im Keller sitze, denke ich, Mensch, war doch ganz schön da drüben auf der anderen Seite.
Ja, am Strand. Ja, vor allem am Strand mit dem Licht, da sind wir wieder dabei, da reagiert, glaube ich, unser Kopf und unsere Psyche dann auch drauf, dass man das Gefühl hat, man sitzt hier am Strand, ist schön hell. Ja.
Ich finde, ich bin gerade die ganze Zeit an einem Punkt gedanklich noch hängen geblieben, was du gesagt hast, weil mir das jetzt erst so ein bisschen bewusst wird. Punkto Kreativität und Zusammenarbeiten hier in dem virtuellen Raum in der VR. Und du hast gesagt, dass es ja viel mehr Freude bringt, sage ich mal, im kreativen Prozess, wenn wir hier aufstehen können, uns einen Stift nehmen können, das Handtracking funktioniert und mit dem Stift quasi an dem digitalen Whiteboard malen können, was ja eigentlich ein Rückschritt in Anführungsstrichen ist, weil es ja eigentlich das analoge Medium nachahmt, nämlich den Stift. Und dann habe ich gerade darüber nachgedacht, zum Beispiel auf einem iPad oder auf einem Tablet, wenn man zeichnet, zeichnet man auch wieder mit was? Mit einem Pencil, was ja dann auch wieder der analoge Stift ist. Ne? Also irgendwie, ich weiß gerade gar nicht, worauf ich hinaus will, aber es ist total spannend, dass eigentlich der Ursprung das ist, was man jetzt versucht, wieder nachzuahmen.
Ja, aber das sind, deswegen kam ich vorhin auf Mensch-Maschine-Kommunikation, weil das ja immer die Forschungsfrage dahinter ist, zu sagen, wie kann ich einer Maschine beibringen, was sie tun soll, so natürlich, wie ich das als Mensch halt mache und ne, irgendwie Sprache, Dinge in die Hand nehmen, wir klettern, seitdem wir auf der Welt sind, ne, irgendwie, also irgendwas greifen und damit was gestalten. Das ist viel natürlicher als eine Tastatur zu bedienen, ne? Auch wenn wir das gelernt haben. Oder es gibt da auch ne, dieses, ich bewege eine Maus und es bewegt sich aber hier oben was. Ne? Also ich mache hier unten was und da oben. Das ist erstmal eine kognitive Fähigkeit, die Menschen, wenn sie so heranwachsen, irgendwann später lernen. Ne? Aber dieses, ich zeige drauf, ich greife das, diese direkte Interaktion ist natürlicher. Und da bin ich bei dir, es ist ein Rückschritt im Positiven, weil wir wieder natürlichere Dinge tun können. Ne? Inklusive High-Fives geben. Ne? Das ist natürlicher als den Button suchen und draufdrücken.
Und das Spannende ist, dass vor allem junge Leute, also Kinder und die sogenannten älteren Leute, damit ganz gut klarkommen. Also man denkt ja immer, ja, hier VR und das ganze Neue und Digitale und so weiter, das ist ja, muss ja voll hier für die jungen Leute was sein. Das ist aber total spannend, dass vor allem auch Ältere, natürlich dann mit entsprechender Vorbereitung oder zum Beispiel nur Dreidorf und keine Controller und so weiter und so fort, keine Frage, damit aber echt gut klarkommen. Ne? Ja. Also und das total gerne benutzen. Ne? Also VR-Brillen werden auch in Altersheimen eingesetzt, damit die irgendwie einfach spannende Erlebnisse dann zum Beispiel haben, ne? Weil sie vielleicht nicht mehr so viel reisen können zum Beispiel, aber dann irgendwo einen fremden Ort besuchen können, an dem sie noch nicht waren oder an dem sie schon mal waren vor Jahren. Und das ist ganz interessant zu beobachten, also auch zu deinem Aspekt, ne? Dass man so ein bisschen wieder zu einer anderen Interaktion mit den Geräten kommt irgendwie.
Ne? Ja, ich habe nur anderes Erlebnis. Ich habe ja zwei sehr junge Kinder und mein 5-jähriger Sohn saß dann irgendwann auch abends hier mit dem VR-Headset auf dem Kopf, noch mit Controller und hat Papierflieger durch die Gegend geworfen. Aber wie du sagst, das Setup-Momentum ist halt, ne, Brille aufsetzen, dass das richtig sitzt, dass man kann schlecht kontrollieren als helfende Person nebendran, sieht der jetzt überhaupt was oder sitzt die neben den Augen, ne? Aber dann war totaler Fun und es war einfach so direkt in der Immersion drin. Das ist natürlich ein Riesenpotenzial und zeigt, dass es, glaube ich, was die Interaktion angeht, in die richtige Richtung geht. Die Frage ist ja, wie lange dauert das halt, ne? Bis es eine Brille ist? Weil ich glaube, da hat der Apple auch mit dem Wort Spatial Computing irgendwie nochmal versucht, diese ganzen vorherigen Klassifizierungen aufzubrechen, weil ne, auch dieses Arbeiten, ob ich jetzt das Voll-VR mache oder mit 100 Displays, die mir virtuell angezeigt werden oder in einer AR-Umgebung am Ende und es werden nur die Displays angezeigt, ist ja dann eher die Technologie dahinter. Für mich als Nutzer ist es dann ja das gleiche Erlebnis am Ende, ne? Ob ich jetzt Pass-Through einschalte und Displays im Virtuellen habe und die echte Umgebung im Virtuellen oder die echte Umgebung halt da ist und nur die Displays virtuell eingeblendet werden. Im besten Fall, wenn die Technologie das zulässt, ist es ja das gleiche Endnutzererlebnis. Und darauf kommt es ja dann irgendwo an. Ne? Und wenn ich dann, also was ich faszinierend finde, ist wirklich Handtracking, das verändert nochmal diese Interaktion, das macht es noch natürlicher. Dann gibt es ja viel Hoffnung einfach, dass Apple als großer Player, die immer mal wieder Innovationen auf den Markt gebracht haben, die jetzt lange Zeit nichts getan haben und sehr viel Geld verlangen, da hofft man ja, dass die Hardware auch dem gerecht wird, einfach da nochmal einen ganzen Schritt nach vorne gehen.
Dann wird da auch das Konzept, was Sie vielleicht haben, das in den Stores halt zu präsentieren, weil das ist zum Beispiel was aktuell meiner Meinung nach extrem fehlt, zumindest hier in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Amerika ist. Ich glaube, da ist es mehr Thema in den Stores, dass da die Meta-Headsets dann auch zum Ausprobieren da sind. Weil das ist zum Beispiel auch was, ne? Aber das ist halt wieder diese Herausforderung. Niemand stellt sich jetzt in den Mediamarkt oder Saturn oder Elektronikfachmarkt eurer Wahl und zeigt halt diese Geräte. Ja. Also weil du halt brauchst halt einen Mitarbeiter, der sich nur damit beschäftigt. Das ist halt nicht wie bei einer PlayStation, ja. Das kennen wir alle irgendwie noch von früher, dass man irgendwie da hingegangen ist und dann gefragt hat, ja, darf ich die PlayStation mal ausprobieren? Ne, und dann standen da irgendwie immer die Kids und haben da irgendwie den ganzen Tag im Elektronikfachmarkt verbracht. Ja. Und das brauchst halt für VR umso mehr, meiner Meinung nach, weil du es halt erleben musst.
Komplett, ne, weil das dann kannst du diese Dimension viel besser erkennen, aber es zeigt halt auch genau die Herausforderung. Ne? Also sich hinzustellen vor eine PlayStation, erst mit 10 Meter Abstand zu gucken, was machen die da, dann guckst du zu, ach guck mal, der drückt da unten Knöpfe und oben hüpft was, mal übertrieben formuliert. Ne? Das kann ich mir angucken und dabei erlernen und dann stelle ich mich hin und drücke selber und das ist nicht ganz so peinlich. Wenn ich jetzt aber nur sehe, da hat jemand eine Brille auf und läuft die ganze Zeit gegen eine Wand oder so, ne? Das ist halt eine höhere Hürde für uns als Menschen, zu sagen, ja, jetzt mache ich das auch und dann mache ich mich zum Affen, ne? Weil die drumherum sehen ja gar nicht, was ich drin tue. Ne? Die denken nur, ja, warum redet der Mensch denn jetzt oder warum gestikuliert der rum? Das ist, glaube ich, echt nicht zu unterschätzen, was das menschlich an Hürde bedeutet. Nichtsdestotrotz, ne, Tobias hat im Vorgespräch gesagt, soll ja gar nicht so destruktiv sein, weil ich glaube, es hat krasse Möglichkeiten. Aber es ist, das ist so ein Knackpunkt. Ne? So bei vielen Technologien gibt es ja so einen Knackpunkt, wenn der einmal gelöst wird. Apple hat damals angefangen, keine Tastaturen ans Telefon zu bauen. Ne? Auf einmal wurde das Ding irgendwie so groß. Gab noch ein paar andere Punkte, glaube ich, aber ne, so Effekte, die dann stark einsetzen, wenn gewisse Hürden genommen werden. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Taucherbrillenmodus von Apple da sehr, sehr viel tut, weil ich das Gefühl habe von außen, ich kann den Menschen doch noch angucken. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es einen krassen Effekt hat, wenn er halbwegs gut gemacht ist.
Werden wir hoffentlich nächstes Jahr erleben.
Total. Vielleicht können wir noch drüber reden, wie können wir uns darauf vorbereiten. Was machen wir denn heute, damit wir dann irgendwie da gut mitspringen als digitale Player. Das war ja so, ich kann ja anfangen, weil das war ja der Grund für Play and Learn. Was meine ich damit? Was ich halt festgestellt habe, ist, ne, mit den Cardboards war das voll hip, da war der erste Hype-Cycle irgendwie da, alle haben da mitgemacht, man hat es ein bisschen rumprobiert. Ich habe aber auch das Gefühl, dadurch wurde so vieles kaputt gemacht, weil es nicht so gut funktioniert hat. Ne?
Habe ich schon mal ausprobiert.
Genau, habe ich schon mal ausprobiert, hat damals nicht funktioniert, funktioniert heute nicht. Ne? Ja. Und das führt dann zu so zwei Dingen. Das eine ist, es ist weniger Investitionsbereitschaft da. Auf der einen Seite, wenn es darum geht, wirklich Geld dafür in die Hand zu nehmen, sei es jetzt in Zeit oder wirklich in Euros. Und auf der anderen Seite, bei allen, die sich irgendwie mit digitaler Innovation, Transformation beschäftigen, glaube ich auch zu diesem, ja, nee, funktioniert nicht, machen wir mal später, kommt ins Backlog. Und ich glaube, da sehen wir gerade wieder so den nächsten Hügel im Hype vielleicht, aber im besten Fall ist es halt einfach der Anstieg der Zukunft, die uns zeigt, wir sollten uns damit beschäftigen, wir sollten irgendwie so eine VR-Maturity irgendwie für uns entwickeln und sagen, wir, ne, mit Frederik ist ja krass tief drin, aber ne, zu sagen, wir müssen da Grundlagen schaffen, technologisch, aber halt auch, und das ist dann ja bei uns eher so das Thema, was bedeutet das in der Gestaltung? Ne? Da gibt es ja nicht nur von Apple jetzt neue, sondern Meta hat ja auch genug Guideline. Ne? Wie muss ich ein Interface gestalten? Ganz coole andere Möglichkeiten. Und das weckt ja wieder, ist ja auch toll, was Neues zu machen. Ne? Nicht alles immer nur in 2D, sondern auf einmal kann ich jetzt irgendwie mit so einem Handdrehen hier Navigation anschieben. Ne? Solche Geschichten, das finde ich halt total faszinierend. Und das würde ich halt sagen, kann jeder Designer und auch jedes Unternehmen, das irgendwas Digitales hat, heute tun, sich damit Gedanken zu machen, wie kann ich denn, wenn es kommt, mich da gut drauf vorbereiten, technologisch und gestalterisch. Das sind so die ersten zwei Dinge, die ich sagen würde, könnte man heute tun.
Ja, man muss ja auch ganz völlig neu denken. So, ne? Ich finde es total spannend, wenn jetzt auch, also die Brillen sind ja nicht nur die Brillen, wo wir durchgucken, da sind ja auch Sensoren drin und so weiter. Und ich fand, gestern habe ich das rumgeschickt bei uns intern, es gibt so eine App jetzt, da kannst du in deiner Wohnung eine Achterbahn zeichnen, also vom Sofa runter, einmal unterm Stuhl durch, zack, einmal durchs Badezimmer durch und in eine Küche. Und dann drückst du Play, setzt dich rein und fährst durch deine Wohnung in VR dann halt, weil du dann ja deutlich kleiner bist, damit du in diese Achterbahn fahren kannst. Aber du fährst dann durch den Scan deiner Wohnung. Das ist noch nicht schön, also ne, aber das sind so Ideen, die jetzt plötzlich neu sind. Ich kann plötzlich meine Umgebung auch teilen. Also es kann ja auch sein, dass ich sage, pass mal auf, Freddy, wenn dein Platz groß genug ist, ich gucke mich hier um. Dann schicke ich dir den Scan meiner Wohnung. Wir treffen uns in meiner Wohnung. Ich bin dann sozusagen im Mixed Reality Modus, sehe ich meine echte Wohnung. Freddy sieht aber nur VR und ist dann halt komplett bei mir drin. Sicher wichtig ist nur, dass bei dir nicht Möbel stehen, wo bei mir keine stehen. So.
Na, ich kann mich ja auch teleportieren in meinem normalen Tracking Space. Das ist doch easy.
Ja, zum Beispiel. Genau. Und dann sind wir aber an einem Ort. So. Und da wird es plötzlich auch spannend, weil das ganz neue Use Cases macht. Ich kann plötzlich mit so einer Brille Dinge ganz schnell digitalisieren. Also ich kann, ich bin in einer, im, was weiß ich, bin Monteur, bin irgendwo draußen und kann plötzlich ein Objekt eben kurz dann zweimal drum rumlaufen und dann das Ganze an die Kollegen schicken und die sagen, hier, dritte Schraube von rechts, jetzt sehe ich gerade, die ist da nicht so richtig.
Ja. Und das ist halt schon, schon alles möglich, ne? Also es ist jetzt gar nicht mal, dass man jetzt sagt, das geht erst in 5 bis 10 Jahren, was immer so dem Metaverse nachgesagt wird. Das ist aber nochmal eine andere Folge. Zum Beispiel Apple hat ja gezeigt, ne, du drehst deine Apple Vision Pro dann um, scannst dein Gesicht und hast dann den digitalen Avatar, ne? Also das ist halt das genau das, was sie tun wollen. Und Spatial Video, ne, also das haben sie ja so angeteasert, dass sie dann dass du dann deine digitalen Erinnerungen damit aufnimmst irgendwie. Was ich noch ein bisschen crazy finde, ne, du nimmst die Erinnerung auf, obwohl du sie eigentlich nur durch die Brille erlebt hast.
Ja, das wird lustig. Aber ich glaube, das ist halt auch total spannend. Und auch wenn du in heutige Cases guckst, wie oft geht es um irgendwie im Einzelhandel oder wir haben einen Flugzeugprototyp gebaut, ne, wo es darum ging, wie gestaltest du Headlocker besser. Das ist total aufwendig zu Prototyping. Auch total schön, ne, mal mit Hammer und Schraubendreher zu arbeiten, um Prototyp zu erstellen, damit man so einen Headlocker gestaltet kriegt. Aber das ist natürlich in VR total einfach. Oder ne, Einzelhandel zu sagen, ne, wie können wir unseren Store-Aufbau zu verbessern? Wie kann man vielleicht dann auch da Schulungen drin machen? Ne? Da sind wir bei dem nächsten. Ich lerne das Ganze. Ich kann jemanden dazuschalten, aber auch lernen. Meta macht ja selber extrem viel Werbung, glaube ich, immer mit Medizin von morgen wird halt im VR gelernt. Das ist ja irgendwie naheliegend, Prototyping sehr kosteneffektiv zu gestalten und erlebbar zu machen, ne? Weil das eine ist dann ja auch wieder, baue ich irgendwo, bleiben wir beim Einzelhandel, irgendwo das Schulungscenter auf. Da müssen auch alle dahin fliegen, fahren, was auch immer, ne? Und so kann man halt sagen, na, wir machen das in VR und schicken maximal ein Headset durch die Gegend.
Und dann ganz ist spannend, die Investition, sorry, aber um das noch abzuholen, und dann ist die Investition in die Hardware, die wir ja eingangs diskutiert haben, dann irgendwann vielleicht auch nur noch relativ zu betrachten gegenüber der Kosten, die man dann an anderer Stelle einspart, ne?
Vollkommen. Ist ja jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt den Podcast, würden wir jetzt in Real nicht aufnehmen, ne? Da müssten wir jetzt zumindest dich aus Berlin irgendwie nach Braunschweig noch kriegen.
Ja, das wäre nicht jetzt ein Use Case, den kannst du jetzt natürlich ohne Bild auch so aufnehmen, ne? Dass du sagst, okay, man macht es über MS Teams oder ne, dass du parallel Aufnahmen laufen lässt. Aber es ist nicht so einfach, ne? Und es wäre nicht so miteinander menschlich, weil du dann wieder diesen Effekt hast, den wir vorhin beschrieben haben. Genau. Wenn du halt von der Videokamera siehst und sagst, 2D sitzt mir jemand gegenüber, dann wird es vielleicht auch eher ein steiferes Gespräch, als dass man sich hier auch drehen kann, ne? So in der Mitte sitzend immer mal wieder gucken, was machen die anderen eigentlich gerade.
Ich wollte noch einen Aspekt ergänzen zu deinem Einzelhandelsbeispiel, ne? Oder wenn man so einen Arbeitsplatz zum Beispiel einrichtet, irgendwo, wo vielleicht so eine Werkstattsituation, wo ich was zusammenbauen. Ne? Da gibt es halt auch Tools, wo ich dann sogar noch weiter gehen kann, als wenn ich das jetzt in echt als Prototyp baue, weil ich dann auch noch die Bewegungsdaten tracken kann, die diejenigen haben, während sie diese Arbeiten verrichten. Das heißt, ich sehe dann, dieses Fach, was ich da oben erreichen muss, ist viel zu hoch, dann wird irgendwie die Wirbelsäule entsprechend gebeugt, was dann nicht mehr gesund ist und solche ganzen Sachen. Also das heißt, ich habe sogar noch mehr Möglichkeiten dann oben drauf.
Ne? Ja, super spannend.
Den Aspekt auch nochmal spannend, wenn es dazu kommt, ne? Warum sollte man sich damit beschäftigen? Es kommen jetzt auch mehrere Stränge zusammen, ne? Die Technologie, aber auch dieses Thema KI, das gerade sehr viel ist. Ich habe plötzlich in VR die Möglichkeit, Meta hat es ja auch gezeigt, mit auch KI-Avataren zu interagieren, weil sie plötzlich wie wir Menschen in diesem virtuellen Raum projiziert werden. Ne? Also es gibt Schulungs-Apps, wo du dann halt Verkaufsgespräche mit einer KI trainieren kannst, die dann halt, man kennt es von ChatGPT, einfach mit dir interagieren auf eine Art und Weise, wo halt nicht mehr das habe ich nicht verstanden kommt, sondern wirklich irgendwie ein Konter und dann so weiter. Man kann Schlagfertigkeit plötzlich üben, man kann irgendwie aktives Zuhören trainieren und das KI gegenüber sagt einem, ob man anständig zugehört hat oder, also es sind plötzlich Szenarien, die sind total verrückt und auch jetzt so diese ganzen Technologien, dieses Gaussian Splitting oder wie das heißt, wo ich plötzlich normale 2D-Filme nehme und eine KI macht da draußen 3D-Szenen und ich gucke dann irgendwie einen älteren Film in 3D und bin da drin, also ganz verrückte Szenarien, die jetzt plötzlich auf den Markt kommen und wo VR dann irgendwie auch ein interessantes Bauteil ist sozusagen. Ne?
Ja. Ja, und ich glaube halt genau in dem Schulungskontext kannst du, glaube ich, dir ganz, ganz viel vorstellen, ne? Dass du die Leute nicht durch die Gegend schicken musst, also sobald du Hardware dazu hast. Ne? Wir sind ja gewohnt, recht viel in 2D geschult zu sein. Also ich, weil ich halt irgendwie in diesem Bereich arbeite, ne? Ich habe jetzt wenig Maschinen, die ich lernen muss und wissen muss, wo ist der Hebel oder wie du gerade sagtest, wo ist die Schraube. Aber da ist ja ein riesiges Feld dahinter, wo du sagen musst, okay, wie baue ich das richtig auf? Wie passt das zusammen? Früher die ganzen AR-Cases war ja, dass der Automechaniker, die Automechanikerin liegt unterm Auto und sieht halt, welches Teil sie jetzt wo einbauen muss, damit es wirklich funktioniert. Das ist jetzt, wenn wir wieder über Spatial Computing als vielleicht Überbegriff reden, natürlich auch so ein Szenario, was du in VR trainieren kannst. Da würde ich jetzt mich wahrscheinlich nicht mit einer Oculus 3, 2, 1 drunter legen, ne? Aber was für die Zukunft sicherlich ein Thema ist. Aber heute kannst du, glaube ich, schon schnell prototypen und schulen. Und auch, wie du sagst, das ist eine Prototyping von Umgebung, finde ich mega spannend, was man dann eigentlich noch besser machen kann. Du kannst ja auch Simulationen durchlaufen lassen und so. Ja, sorry.
Nee, alles gut. Für diesen Use Case, sozusagen so Reparaturen, ne? Also vor allem so in the field irgendwie, also das heißt, irgendein Techniker fährt raus zum Fahrstuhl, keine Ahnung, da gibt es irgendwie 100.000 Produktvarianten inzwischen, der kann gar nicht mehr alle kennen. Da gibt es tatsächlich spezialisierte Brillen, wo ich dann also eine AR-Brille habe, die dann eben das abfilmt und jemanden in der Zentrale, der dann irgendwie auch alle Bedienungsanleitungen irgendwie und Reparaturanleitungen und sowas hat, kann dann halt demjenigen in sein Bild dann einen Pfeil projizieren und sagen, guck mal hier, die Schraube musst du jetzt rausdrehen oder da musst du das Kabel irgendwie tauschen und so weiter. Das heißt also, da gibt es auch heute schon tatsächlich ganz spezialisierte Software und Hardware auch für. Gebe ich dir recht, eine Quest 3 ist das eher nicht und auch keine Quest 2. Das sind halt wirklich tatsächlich schon so brillenartige Geschichten, die aber einen sehr, sehr kleinen Winkel haben, wo sie dann überhaupt ein Display haben. Ne? Also es ist halt ein sehr begrenztes AR.
Ja, und da ist ja Microsoft mit der HoloLens, glaube ich, auch ganz groß gewesen, immer wieder Cases zu haben, die im professionalisierten Bereich wirklich eher in der Fertigung und Produktion funktionieren. Das, was du beschreibst, ist ja für mich genau der Case, den Tobias aufgemacht hat mit einer Wissensdatenbank. Das kann ein Mensch sein, das kann natürlich eine echte Datenbank sein. Die kannst du natürlich dann heutzutage vielleicht auch mit einer SQL-Abfrage, aber vielleicht auch mit einer KI ganz gut lösen, um einfach Massenwissen auf einmal verfügbar zu machen an dem Ort, wo ich es brauche und extreme Zeitgewinne Zeitgewinne rausholen an dem Punkt. Finde ich auch total spannenden Case. Würde ich jetzt nicht unbedingt VR sehen, aber auch da kann das natürlich helfen mit dem Abfilmen, dass du drum rumläufst oder sagst, jetzt bin ich hier vor Ort. Und was wir vorhin am Whiteboard hatten, da kommt der Kollege dazu und man ist halt gemeinsam vor Ort.
Ich glaube, wir haben ganz viele coole Dinge hier gerade mal so gemeinsam diskutiert. Ich habe gerade mal hier auf meinem kleinen virtuellen Display, genau wie ihr ja auch die Uhr laufen. Ich glaube, wir haben schon ziemlich viele Themen angerissen. Es ist sicherlich sinnvoll, Jörn, wenn du bei uns nochmal vorbeischaust, zu gegebener Zeit. Fände ich zumindest spannend. Ich weiß nicht, wie es euch anderen beiden geht.
Machen wir dann mit der Apple-Brille.
Gerne mit der Apple-Brille, genau.
Du gibst die aus, ja?
Ja, das müssen wir nochmal klären. Ich dachte, ich kriege die als Gast geschenkt, wenn ich nochmal so, vorbeikomme.
Ja. Ja. Kann die Packung haben dann.
Ja, das wäre vielleicht dann mal so ein Anlass zu sagen, ist da jetzt der Heilige Gral erschienen, der irgendwie alle Probleme löst, was ich jetzt nicht wirklich glaube.
Ich bin auch noch hart skeptisch, aber ja,
ich lasse mich gerne überzeugen. Das können wir doch so festhalten, dass wir das dann, mal in die Bewertung bringen, wenn das Ganze dann da ist. Also vielen Dank, dass Freddy du, dass Jörn du und Tobi du natürlich hier dabei wart heute. Die nächste Folge gibt es dann in 2 Wochen und bis dahin winken wir einmal ganz freundlich. Dankeschön fürs Zuhören. Ciao.
Bis dann. Ciao. Ciao.